Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Mensch und Medizin im Kontrafunk. Am Mikrofon heute für Sie, Verena Strauß. Malaria ist ein tödlicher Erreger, der vor allem in Afrika stark verbreitet ist. Er wird über den Stich einer Mückenart übertragen. Wie realistisch ist eine Ausbreitung des Erregers auch hier in Europa? Und welche neuen Erkenntnisse hat die Forschung bei der Behandlung und auch der Prophylaxe gewonnen? Wir sprechen darüber mit dem Parasitologen und Infektionsforscher Professor Friedrich Frischknecht von der Universität Heidelberg. In der Osteopathie arbeitet der Behandler vor allem mit der Hand und erreicht dabei unsere Organe im Inneren des Körpers. Und das, muss man vielleicht sagen, ganz friedlich. Da wird nicht herumgewühlt, sondern eher mit sanftem Druck, mit Ertasten. Die Frage ist, was kann die Osteopathie und was kann sie nicht? Antworten gibt uns der Osteopath Peter Levin. Und es gibt weitere Fragen und weitere Antworten, nämlich auf Ihre Hörerfragen, die Sie uns regelmäßig schicken. Diese beantwortet uns heute wieder mein Kollege Henrik Ulrich. Und auch in dieser Sendung haben wir aktuelle Nachrichten aus der Welt der Medizin und Gesundheit zusammengestellt. Los geht's! Sie hören die Sendung Mensch und Medizin im Kontrafunk. Und auch wenn wir hierzulande davon weniger betroffen sind, gehört er doch zu den populärsten Erregern der Welt. Der Malaria-Erreger ist in mehr als 100 Ländern verbreitet und an der Spitze liegt mit weitem Vorsprung Afrika. Malaria wird nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragen, sondern durch einen sogenannten Zwischenwirt, einen Vektor, in diesem Fall durch den Stich der weiblichen Anopheles-Mücke. Professor Friedrich Frischknecht ist Parasitologe und Infektionsforscher. Er leitet eine Forschungsgruppe an der Universität Heidelberg und ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Strauß. Freue mich, wieder da zu sein.
Herr Frischknecht, erstmal eine persönliche Frage. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Malaria zu erforschen?
Das war tatsächlich auf kleinen Umwegen. Ich hatte mich früher als Student sehr interessiert für Viren, weil Viren ja so ein Zwischending sind zwischen der belebten und der toten Materie. Und mich hat aber auch die Neurowissenschaft sehr fasziniert. Bin dann auf Umwegen am Europäischen Molekularbiologischen Labor gelandet für meine Doktorarbeit, die tatsächlich an einem Pockenvirus war. Und da ging es darum, wie sich die Pockenviren von einer Zelle in die nächste Zelle verschieben, wie sie sich quasi im Körper ausbreiten und spezifisch, wie das auf molekularer Ebene passiert. Und durch diese Arbeit hat mich das dann sehr fasziniert zu sehen, wie Pathogene mit ihren Wirten interagieren oder mit ihren Wirtszellen. Und dann habe ich mich auch aus persönlichen Gründen, vor allem in Europa, umgeschaut und bin dann am Pasteur-Institut gelandet, habe dort mit vielen Gruppenleitern geredet. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, war dann tatsächlich der Malaria-Erreger. Und dann habe ich dann als Postdoc quasi dort angefangen, an der Übertragung von Malaria zu arbeiten. Ja.
Das ist interessant zu hören, wenn jemand sagt, er sei fasziniert von Malaria. Wie viele Menschen sind denn heute von Malaria noch betroffen?
Also wir haben über 250 Millionen Malaria-Erkrankungen jedes Jahr. Es sterben über 600.000 Menschen daran, aber auch die, die nicht daran sterben, leiden sehr stark daran. Oft werden die halt dann auch chronisch krank. Das beeinflusst auch, wenn man sehr krank ist, kognitive Fähigkeiten. Und die allermeisten Fälle sind in Afrika südlich der Sahara.
Sie haben es gerade schon so angedeutet, aber sagen Sie uns nochmal, wie sehen die typischen Symptome einer Malaria-Infektion aus?
Also die ähneln eigentlich denen jeglicher Infektionskrankheit. Man fühlt sich fieberisch, grippal quasi, und dann kommt es aber zu sehr starken Fieberschüben, die je nachdem, mit welcher Art von Parasit man infiziert ist, es gibt mehrere Arten, die unterschiedliche Arten der Malaria hervorrufen, kann es dann zu periodischen Fieberschüben kommen, jeden zweiten Tag, oder zu etwas asynchronen Fieberschüben, die täglich auftreten. Und wenn man die dann nicht behandelt, kann es im schlimmsten Fall zu einer sogenannten zerebralen Malaria kommen, wo die Patienten dann ins Koma fallen und dann an einer Anschwellung des Gehirns sterben.
Der, sagen wir mal, Hype um Viren und Infektionen ist ja sehr populär geworden. Deswegen vielleicht auch mal was zur Entlastung, weil wenn ich jetzt Fieber bekomme, muss ich nicht gleich in Panik ausbrechen, ne? Also wie sieht es denn aus mit der Verbreitung in Europa? Ist das überhaupt ein Thema hier bei uns?
ist eigentlich kein Thema mehr. Wir hatten historisch hier in Europa sehr viele Malaria-Erkrankungen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Zeit von Friedrich Schiller, dem großen deutschen Poeten und Dichterfürsten, der in Mannheim ja seinen ersten großen Durchbruch mit den Räubern hatte. Und zur damaligen Zeit von den 20.000 Einwohnern in Mannheim waren 8.000 Sumpffieber erkrankt, inklusive er, inklusive sein Theaterdirektor, der auch daran gestorben ist. Der Friedrich Schiller war von der Ausbildung Arzt, hat sich dann die Rinde des China-Baumes aus Frankfurt bringen lassen, hat sich da selber dosiert, um diese Krankheit wieder loszuwerden. Damals wusste man natürlich nicht, dass die von einem Parasiten ausgelöst wurde, sondern kannte halt das Fieber als das Hauptsymptom.
Ich habe vorhin die Malaria-Mücke erwähnt. Also das könnte man sich vorstellen, das ist ja vielleicht ganz leicht, dass so eine Mücke dann übersiedelt.
Absolut, wir haben diese Mücken, die früher hier die Malaria übertragen haben. Also die Malaria ist dann in den 70er Jahren in Europa ausgerottet worden. Die Mücken sind immer noch da. Es ist aber so, dass Malaria eigentlich keine Tropenkrankheit ist, sondern eine Armutskrankheit. Und die Menschen hier einfach keine Malaria mehr bekommen, weil wir in guten Häusern wohnen und weil wir unsere Sumpfgebiete kaputt gemacht haben, also viel Umweltzerstörung gemacht haben, dadurch reich geworden sind und uns diese schönen Häuser leisten können. Und dadurch ist dieser komplexe Zyklus von die Mücke muss diesen Parasiten übertragen, muss ihn dann auch wieder aufnehmen. Der Parasit muss über 2 Wochen in der Mücke heranreifen, damit es wieder übertragen wird. Der wird dann unterbrochen. Und das sieht man auch in Afrika, also dort die Gegenden, die reicher sind, da gibt es dann keine Malaria. Da ist mein Lieblingsbeispiel jetzt nicht in Afrika, sondern in Lateinamerika, Costa Rica, wo es quasi keine Malaria mehr gibt, weil die Leute einfach reich genug sind, dass sie diese Kontrollmaßnahmen durchführen können.
Können Sie das nochmal ein bisschen näher erläutern? Also ich hatte jetzt sofort so Hygiene im Sinn, aber irgendwie so ist es irgendwas dazwischen, oder?
Das ist was dazwischen. Also es hat hauptsächlich mit der Bekämpfung von den Stechmücken zu tun, dass man einfach die Malaria am besten bekämpft, indem man die Stechmücken bekämpft. Und das hat man zum Beispiel in Italien, wo Malaria eine schwere Seuche war, historisch auch viele Kriege um Rom dann durch die Malaria entschieden wurden, weil die Angreifer in den Sümpfen da gehaust haben und dann von den Mücken drangsaliert wurden, die diesen Parasiten übertragen haben. Und wenn Sie diese Mücken bekämpfen können, durch zum Beispiel das Besprühen von den Autos, die im Falle von Costa Rica dann von Nicaragua über die Brücke fahren, dann bringen die einfach keine Mücken mehr ins Land. Und wenn Sie sich in Behausungen aufhalten, wo die Mücken nicht reinkommen nachts oder abends, dann nimmt einfach die Anzahl der Bisse, die sie bekommen von diesen Mücken, total ab. Um das so in Perspektive zu setzen, müssen Sie sich überlegen, dass in manchen Regionen Afrikas sie pro Nacht von über 100 Mücken gebissen werden. Ja, und selbst in einer ganz schlimmen Nacht hier in Europa werden sie wahrscheinlich nicht mehr von 2 oder 3 Mücken gestochen.
Klingt auch nicht so attraktiv, diese Vorstellung. Sie forschen an der Uni Heidelberg an einem neuartigen Ansatz, um das menschliche Immunsystem so zu unterstützen, dass diese Parasiten auch vom Körper eigens abgewehrt werden. Können Sie uns das mal ein bisschen genauer erklären? Weil Sie haben vorhin schon gesagt, es geht um die Bewegung und die Ausbreitung auch. Mhm. Wie stellen wir uns das vor und was haben Sie noch herausgefunden?
Also bei uns geht es darum, dass wir Parasiten machen wollen, die wir eigentlich genetisch so modifizieren, dass sie zwar noch die Mücke und den Menschen infizieren können, im Menschen aber keine Krankheit mehr auslösen. Und die Hoffnung ist dann, dass das unser Immunsystem so anregt, dass man dann gegen eine natürliche Malaria-Infektion geschützt ist. Das klappt schon im Mausmodell. Also wir arbeiten ganz viel an Malaria-Erregern, die nur Mäuse befallen. Und die Maus hat allerdings ein sehr starkes Immunsystem. Das heißt, viele Arbeiten, die an Mäusen durchgeführt werden, kann man so nicht 1:1 auf den Menschen übertragen. Aber in quasi fast allen Malaria-Bekämpfungsmaßnahmen, die auf den Parasiten abgezielt haben, sind immer die ersten Versuche in Mäusen gemacht worden. Dann manchmal auch in Affen und dann erst auf den Menschen übertragen worden.
Jetzt haben Sie das Stichwort genetisch modifizieren genannt. Da muss ich nochmal nachfragen, weil da Alarmglocken schrillen aus Gründen. Sagen Sie nochmal was dazu, bitte.
Ja, das ist natürlich so ein Reizthema, deswegen spreche ich das auch immer sehr gerne an, ja, weil wir uns da ja irgendwie doch ein bisschen technikfremd verhalten, ganz oft in der Gesellschaft, weil man einfach sehr viele Dinge genetisch modifizieren kann. Und in unserem Fall schneiden wir quasi gezielt einzelne Bausteine aus dem Genom aus, schwächen also den Parasiten ab. Das kann man sich vorstellen, wie das, was mit vielen Viren gemacht worden, die zur Impfung eingesetzt worden, wo die Viren bestrahlt werden oder wo die Viren in anderen Organismen verbreitet werden, um dann ihr Genom zu verändern, ohne dass es kontrolliert ist, um dann irgendwann mal abgeschwächt zu werden, ohne dass man genau weiß, warum. Ja, bei der Gelbfieberimpfung ist das zum Beispiel so. Und wir möchten das eben gezielt machen, einfach weil man das dann kontrollierter angehen kann. Ja. Und weil man dann genau auch verfolgen kann, wenn sich dann vielleicht diese Abschwächung irgendwann mal auswaschen sollte, an was das dann liegen kann. Ja. Diese Ansätze gibt es schon seit den 60er Jahren, vielleicht sogar noch länger, ja, wo das über Bestrahlung erzielt wurde. Aber wenn man die Parasiten eben bestrahlt, dann weiß man nicht, wo genau der genetische Bauplan kaputt gemacht wird.
Wie würde das dann in der Behandlung am Menschen faktisch aussehen?
Ja, man würde die Menschen nicht behandeln, sondern tatsächlich impfen. Und das könnte man einmal machen, indem man diese Parasiten aufreinigt und dann in die Menschen spritzt, so wie man auch sonst impft. Oder indem man tatsächlich die Mücken beißen lässt. Ja. Und im besten Fall wären das dann vielleicht 5 bis 10 Mückenstiche, die man dann bekommt und der Parasit sich dann in uns ausbreitet und das Immunsystem anregt und dann idealerweise von alleine abstirbt nach einer gewissen Zeit.
Und haben wir es dann mit einer mRNA-Impfung zu tun?
Nein, das wäre eine Lebendimpfung. Also der Parasit würde sich in uns ausbreiten, er würde unsere Zellen befallen, so wie das sehr viele Parasiten tun und auch sehr viele Viren tun, ohne dass wir groß was merken, weil wir einfach ein starkes Immunsystem haben. Und genau das ist natürlich die Krux, gerade in Afrika, wo es da sehr viele andere Krankheiten gibt, die auch das Immunsystem beeinflussen. Da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man nicht etwas macht, das im gesunden Menschen gar kein Problem ist, das aber in einem Mensch, der zum Beispiel mit einem Wurm oder mit mehreren Würmern infiziert ist, der die HIV hat, dann eine schwere Krankheit auslöst.
Ja, ich bleibe nochmal bei dem Thema Impfung, weil das ja wirklich so ein Reizthema ist, ja. Also die Entwicklung ist noch im Prozess, aber man muss da wirklich klar unterscheiden, ja. Also Impfung ist nicht gleich Impfung.
Also in der Malaria, wir haben jetzt 2 zugelassene Impfstoffe, die auf einem Oberflächenprotein beruhen, das in den 1980er Jahren zum ersten Mal entdeckt wurde und die dann also 40 Jahre in der Entwicklung waren und die man jetzt impft. Man braucht da 3 bis 4 Impfungen, bis man einen gewissen Schutz erreicht. Und dieser gewisse Schutz hält dann für 1 bis 2 Jahre und schützt ungefähr 30 bis 50% der Bevölkerung, also der Geimpften. Leider kann man diese Impfung nicht in den existierenden Impfkalender einbauen, was das alles sehr kompliziert macht und es natürlich nur eine teilweise erfolgreiche Impfung. Das heißt, auch für diese klassischen Impfansätze, sprich man nimmt einen kleinen Baustein von diesem sehr großen Parasit, sehr komplexen Parasit, die sind nicht so erfolgreich und da wird noch sehr viel dran geforscht, wie man die jetzt zum Beispiel kombinieren kann mit anderen Bausteinen, dass man da vielleicht mehr Schutz bekommt. Ja, und unsere Hoffnung ist eben, dadurch, dass wir diesen abgeschwächten Parasiten generieren, dass es sehr viele von diesen Bausteinen gibt, die dann vom Immunsystem erkannt werden und dann den Schutz breiter hervorrufen. Aber Sie haben es richtig erkannt, das ist noch sehr laborbasiert, was wir machen. Ja, und das wird sicher auch noch 5 bis 10 Jahre dauern, bis wir da Ergebnisse haben, über die man dann philosophieren kann oder reden kann, nachdenken kann, wie man da weitermacht.
Was raten Sie Menschen, die eine Reise in ein betroffenes Land planen?
Sie können eine Prophylaxe mitnehmen. Das ist im Normalfall das Malarone, ein sehr gutes Medikament aus 2 Wirkstoffen, wo man eine Tablette schluckt und die dann den Parasit abtötet, bevor es zu Symptomen kommt. Und natürlich immer unter Bettnetzen schlafen, immer auch vielleicht ein Insektenspray dabei haben, um dann zur Not mal was zu sprühen, wenn es da zu viele Mücken im Zimmer gibt. Und dann auf jeden Fall in den ersten 2 Monaten, nachdem man dann zurückkommt, bei einem Fieber dran denken, dass es auch eine Malaria sein könnte. Oder auch eine der vielen sonstigen Tropenkrankheiten, die man sich einfangen kann.
Welche Fortschritte in der Forschung, sagen wir mal, der letzten 10 Jahre gibt es denn, die Sie besonders beeindruckt haben oder vielleicht Ihnen auch besonders Hoffnung machen?
Also eine Kollegin hier hat einen richtig schönen Durchbruch erzielt in ihrer Forschung, die Frau Dr. Victoria Ingham. Und zwar arbeitet sie an Insektiziden und an den Mechanismen, wie Insektizide wirken in Mücken. Da ist erstaunlich wenig drüber bekannt. Und was sie herausgefunden hat, ist, dass es Insektizide gibt, die man tatsächlich auch auf diese Moskitonetze aufsprüht, beziehungsweise die dort imprägniert sind, die den Parasiten abtöten. Das war eine erstaunliche und überraschende Entdeckung, aber die hat ganz große Konsequenzen jetzt, wie man in Afrika damit umgeht, dass die Stechmücken Resistenzen gegen diese Insektizide entwickeln. Weil Sie können sich vorstellen, wenn die Stechmücken jetzt von diesen Insektiziden nicht mehr abgetötet werden, dann stechen sie wieder. Ja? und können die Malaria übertragen. Wenn jetzt aber das Insektizid diesen Parasit in der Mücke umbringt, dann haben diese Insektizide, obwohl sie die Insekten nicht mehr töten, immer noch eine gute Wirkung.
Über die aktuelle Forschung, Behandlung und Prophylaxe bei Malaria haben wir gesprochen mit Professor Friedrich Frischknecht, Parasitologe und Infektionsforscher an der Universität Heidelberg. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Strauß.
Wenn wir das Wort Manipulation benutzen, dann meinen wir damit in der Regel in diesen Zeiten nichts Gutes. In der Osteopathie aber ist die Manipulation existenziell, denn dort erfolgt die Behandlung mit den Händen. Wir wollen heute dieses Feld näher beleuchten, denn auch wenn die Osteopathie immer bekannter wird, ist sie für viele Menschen doch noch Neuland. Was kann Osteopathie? Was vielleicht auch nicht, darüber spreche ich mit Peter Levin. Er ist Osteopath mit eigener Praxis in Hamburg. Hallo, Herr Levin.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, in der Osteopathie, da behandeln Sie unter anderem Organe im Körper. Wie geht das? Also beziehungsweise, was ist die Grundidee dieser Arbeit? Einmal ganz kurz zusammengefasst.
Ich würde einmal einen kleinen Umweg machen zu dem, was Sie auch gerade gesagt haben mit den Händen. Das, was ja die Osteopathie ausmacht, ist ja, dass wir wirklich manuell behandeln. Und das heißt aber auch, dass wir ein mechanisches Handlungskonzept haben. Also wenn man so will, die Osteopathie ist ein Teil der mechanischen Medizin. Es gibt ja chemische Medizin, elektrische Medizin. Wenn man es so ganz groß einordnen will, ist die Osteopathie ein Teil der mechanischen Medizin, der manuellen Medizin. Und die Unterstellung ist halt berechtigt, meistens nicht immer berechtigt, dass man über eine mechanische Änderung im Gewebe, im Organ auch sozusagen zur Heilung beitragen kann. Und das ist so die große Annahme in der Osteopathie und in der ganzen manuellen Medizin. Wenn ich mit dem Organ bestimmte Dinge mache, also es mechanisch verändere, und das könnten wir noch genauer angucken, wenn Sie wollen, dann gibt es auch einen positiven Heilungseffekt auf das Organ. Also das ist so die Grundannahme der Osteopathie.
Ja, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde gern vorher nochmal fragen, bei welchen Organproblemen kann Osteopathie denn helfen? Also ich habe einen Artikel von Ihnen gesehen, der Leidensweg der Lunge. Da ist die Lunge also schon mal mit im Boot.
Ja, genau. Also es gibt natürlich Organe, die eignen sich besonders und das könnte man relativ schnell überprüfen, indem man ins Physiologiebuch guckt. Es gibt Organe, die sind extrem mechanisch. Also nicht nur für einen Osteopathen, sondern insgesamt die Lunge, der Darm, ja. Ich sag mal gleich, wo es schwieriger wird, die Niere, das Gehirn, das sind Organe, die sind gar nicht so sehr mechanisch. Das Herz ist auch mechanisch, aber eher elektrisch. Aber manche Organe, die sind erstens berührbar, ja, also im Sinn von, dass wir die Hände anlegen können, beim Darm direkt an den Darm, bei der Lunge über den Thorax, über die Rippen. Aber es gibt Organe, die sind richtig direkt mechanisch in ihrer Funktion. Ja, die Lunge, da geht es immer um Elastizität, um Volumen, beim Darm geht es um Bewegung. Das sind ja schon von den Begriffen her, sind klassische Sachen der Mechanik.
Also auch das Herz zum Beispiel fällt mir sofort ein pumpendes Herz, oder?
Ja, genau. Das Herz ist so ein Zwischenorgan, weil das Herz ist natürlich extrem elektrisch, wenn Sie an die Medizin denken, wo wir praktisch ein EKG machen. Aber natürlich, das Herz funktioniert sehr stark dadurch, dass es sich mit Blut füllt und durch die Füllung dann anfängt zu schlagen. Also es gibt eine große, wichtige Mechanik am Herz, die wir möglicherweise beeinflussen können. Also das Herz ist auch ein Organ für uns.
Wie kann ich mir so eine Behandlung konkret vorstellen? Also damit wir das vielleicht direkt mal für alle, die das noch nie so richtig sich damit beschäftigt haben, ein Bild haben. Ich bin bei Ihnen, weil ich beispielsweise ja Probleme mit der Schulter habe. Ja. Wie gehen Sie dann manuell vor oder gehen Sie überhaupt vor?
Also klar, ich lasse jetzt mal das weg, was wir alle machen, die Anamnese, das Gespräch, woher kommt es und so. Aber wenn ich einfach nur mal die Schulter nehme, aus osteopathischer Sicht, würde man sagen, okay, klar, die erste Untersuchung wäre natürlich das Gelenk selbst. Ja? Vielleicht haben Sie irgendwas wirklich an der Schulter. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Und dann gehen wir praktisch diese nächsten Schritte. Die Schulter hat auch eine bestimmte Nerven- und Gefäßversorgung. Die hat was mit dem Nacken zu tun zum Beispiel oder mit dem Schlüsselbein, dann bin ich schon nicht mehr nur bei der Schulter, dann bin ich natürlich bei der Umgebung der Schulter. Das heißt, wir fangen immer mit dem Ort an, wo die Beschwerdnis ist oder der Schmerz oder das Problem und dann gucken wir uns nochmal die ganze Umgebung an. Und zur Umgebung könnte dann halt auch gehören, dass es ein Lungenproblem gibt. Oder man geht weiter, Es gibt auch Nervenversorgung für die Schulter. Die haben was mit dem Zwerchfell zu tun. Es gibt einen Nerv im Nacken, der verbindet die Schulter zum Beispiel mit dem Bauchfell und dem Zwerchfell. Also das gibt es immer mal wieder, dass Patienten dann Probleme in der Schulter haben, die nicht nur von der Schulter abhängig sind, sondern vom Nacken, vom Darm, vom Bauchfell, von den Lungen. Das wäre so das Vorgehen.
Wie überprüfen Sie es tatsächlich faktisch oder manuell? Ist es das Zwerchfell? Wie kann ich es mir wirklich vorstellen?
Also wenn man es, ich sage mal, einmal kurz von außen guckt, ist es ja so, die Hände können bestimmte Dinge sehr leicht spüren. Bewegung können unsere Hände spüren, Verformung, Elastizität, Volumenänderung, Position. Es gibt so die 4, 5 Klassiker, wo wir sagen können, das können die meisten Leute. Ich habe auch lange unterrichtet an der Schule. 95% der Studentinnen können das immer gleich spüren. Das ist kein Problem. Und dann muss man es nur interpretieren können. Dann muss man halt wissen, okay, wie bewegt diese Schulter normalerweise und wie bewegt es bei dieser Person? Wie ist die Elastizität der Lunge normalerweise und wie ist es bei der Person? Wie ist die Verformbarkeit vom Dünndarm oder von irgendeinem anderen Organ? Das heißt, man muss immer irgendwo grundsätzlich wissen, wie fühlt es sich normalerweise an und wie fühlt es sich verändert an? Und dann hat man immer so 3, 4 Sachen. Verformung, Bewegung, Volumenveränderung, das sind so unsere Hauptmittel, um zu sagen, hier gibt es ein Problem oder hier gibt es kein Problem. Das sind so die Wege dann. Und so behandeln wir dann auch. Also wenn ich merke, es gibt ein Problem mit der Bewegung, arbeite ich mit der Bewegung. Gibt es ein Problem mit der Stabilität, dann arbeite ich mit der Stabilität.
Was bedeutet das konkret?
Ich nehme ein anderes Beispiel. Lassen Sie uns mal den Darm nehmen, den Dünndarm. Der Dünndarm ist ja, wenn man so die Hände hinlegt, alles, was um den Bauchnabel herum liegt. Der Dünndarm könnte zum Beispiel müde sein und hängen. Das wäre eine Instabilität. Ein müder Dünndarm, wenn er hängt, das ist dann auch nicht so schön, dann hängt das ein bisschen raus. Da der Dünndarm aber eine Verbindung hat zur Lendenwirbelsäule, der liegt ja direkt vor der Lendenwirbelsäule, so um den Bauchnabel herum, das ist ja für uns direkt vor der Lendenwirbelsäule, dann kann es sein, dass der Dünndarm ein Problem macht und Patienten kommen, die kommen dann gar nicht mit Verdauungsbeschwerden, sondern mit Rückenbeschwerden. Wenn jemand sozusagen untere Rückenbeschwerden hat an der Lendenwirbelsäule, kann es sein, dass ich dann die Lendenwirbelsäule untersuche und behandeln muss, aber es kann auch sein, dass ich das passende Organ dazu. Und der Dünndarm ist ein großes Organ, das können Sie sich vorstellen wie ein riesiges Kissen, was praktisch die Lendenwirbelsäule auch unterstützt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dieses Kissen stützt nicht, sondern es hängt raus, wie so ein müdes Kind, das Sie versuchen aus dem Auto rauszutragen, dann können Sie sich vorstellen, dass die Lendenwirbelsäule plötzlich wie so überfordert ist. Sie müsste dann extra nochmal arbeiten. Und dann habe ich praktisch da eine Schwäche oder eine Instabilität in einem Organ und eine Belastung im anderen Bereich. Das wäre dann die Lendenwirbelsäule. Und prinzipiell, das ist so das osteopathische Vorgehen. Wir gucken eigentlich, wo ist jemand zu stark und wo ist jemand zu schwach? Also wenn man das übertragen will auf die Gesellschaft, wo sind es Leute, die können kompensieren, die können andere unterstützen und wo ist jemand einfach zu schwach und braucht Hilfe? Und beide Gruppen sind für uns interessant.
Welche Möglichkeiten, also vielleicht auch im Vergleich zum Beispiel mit der Physiotherapie, hat Osteopathie, was geht da und wo, das ist auch nochmal ganz wichtig, wo stößt vielleicht auch Osteopathie an Grenzen?
Also die Physiotherapie verändert sich ja auch immer. Das heißt, ich habe Physiotherapie gelernt vor 40 Jahren, aber die Physiotherapie heute ist sehr übungsorientiert. Die Osteopathie ist eine reine manuelle Behandlung. Das heißt nicht, dass das andere nicht wichtig ist, aber in der Osteopathie selber gebe ich keine Übung. Also das gebe ich dann schon, weil es wichtig ist für die Menschen, Übungen zu machen. Aber die Osteopathie selber hat kein eigenes Übungsprogramm. Das leihen wir dann immer auch aus der Sensomotorik und aus der Physiotherapie. Das heißt, klassische Physiotherapie war früher auch sehr manuell orientiert. Das ist immer weniger so. Heute ist die Physiotherapie immer mehr bewegungsorientiert. Und dann gibt es noch das große Thema, die Osteopathen, die haben eine Sache gemacht und dafür kann man sie wirklich schätzen. Die haben gesagt, jedes Gewebe ist behandelbar, bis ich rausbekommen habe, dass es doch nicht geht. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass manche einfach nur sagen, ich behandle Gelenke oder Muskeln oder die Chiropraktur, nur die Wirbelsäule. Die Osteopathen haben von Anfang an gesagt, nein, jedes Gewebe, das kann ein Gefäß sein, das kann Fett sein, das kann das Gehirn sein. Im ersten Moment ist jedes Gewebe etwas, was man mechanisch verändern kann, kann man auch behandeln. Und das macht so die Osteopathie aus, dass wir praktisch immer aufs Gewebe gucken. Was brauchen Darm, was brauchen Muskel, was braucht die Lendenwirbelsäule? Kann ich was für die Lunge machen? Jedes Gewebe ist anders, aber im ersten Moment könnte es sein, dass ich es behandeln kann. Und daraus ergeben sich natürlich schon die ersten Begrenzungen. Ja, manches Gewebe, das kann ich kaum beeinflussen. Ja. Das Gehirn ist extrem schwer zu beeinflussen über eine Mechanik. Ein Fuß kann man extrem gut beeinflussen. Also die erste Grenze ist, dass manche Gewebe gar nicht so erreichbar sind über die Mechanik. Und die zweite ist natürlich, dass wir im pathologischen Bereich natürlich sehr begrenzt wirksam sind. Das heißt nicht, dass wir nicht auch eine Lungen-, Herz- oder andere Pathologie mit behandeln, aber wir sind sicher nicht die einzigen und nicht immer die wichtigsten, weil eine Pathologie zu behandeln, also eine richtige Erkrankung, da ist die Osteopathie oft eher so an der Seite oder begleitend oder unterstützend. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ganz wichtig ist, auch in der Ausbildung, ja, das zu unterscheiden.
Ja, Sie haben vorhin von Interpretation und ich sage dazu auch nochmal Intuition gesprochen und Sie haben gerade eine Grenze benannt. Also es ist eben nicht so, dass jedes Gewebe behandelbar ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wie schätzen Sie denn?
Mechanisch behandelbar, nicht jedes Gewebe reagiert auf die Mechanik.
Da öffnet sich ja auch ein Tor zur Selbstüberschätzung oder vielleicht sogar zu einer Spiritualisierung vielleicht sogar des Berufs, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen krass ausdrücken kann.
Das ist eine der großen Plagen in der Osteopathie. Also erstens die Selbstüberschätzung. Ich sage mal, neben der Spiritualisierung gibt es noch eine Psychologisierung. Das sind die Sachen, da sind wir gefährdet. Genau, da legen Sie den Finger in eine Wunde. Das muss man genauso sehen. Ich habe da auch keine Antwort. Ich versuche selber immer auf dieses Problem hinzuweisen und ich habe relativ viel darüber veröffentlicht. Diese Selbstüberschätzung, ich glaube, das haben alle Berufe, ja, dass sie dazu tendieren, aber das ist genau das. Wenn wir zu spirituell werden, ja, weil Osteopathie will ganzheitlich sein, dann gibt es auch Leute, die der Spiritualität einfach eine Dominanz geben, die sie wahrscheinlich nicht hat. Und wenn wir zu psychologisch werden, das ist natürlich auch nicht unser Bereich. Also ich glaube, das hat jeder Beruf. In der Osteopathie ist es natürlich noch dadurch verstärkt, dass es das Berufsbild nie klassisch gibt in Europa. Also England ist das einzige Land, wo es sich offiziell etabliert hat, in der Schweiz jetzt auch. Aber das ist relativ jung und dieses, was man so im Englischen Scope of Practice nennt, ja, die Begrenzung, was macht Osteopathie, was macht sie nicht, das ist immer noch in Diskussion. Das ist nicht so festgelegt. Und in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland und in anderen, ist Osteopathie ja gar kein offizieller Beruf. Und dadurch können alle da rein. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja.
Na, dann kommen wir mal zu den Risiken und oder Nebenwirkungen. Also Risiken haben wir ja gerade schon gehört. Aber ich meine jetzt auch, wenn eine Behandlung, sagen wir mal, korrekt verläuft. Was könnte eine Nebenwirkung sein, wenn ich mich jetzt von Ihnen professionell auch behandeln lasse?
Das ist immer das Schwierige mit dem Wort Nebenwirkung. Also Nebenwirkung hieße zum Beispiel ja, dass dann Spannung entsteht, Schmerz entsteht, Müdigkeit entsteht. Aber das wären ja alles Nebenwirkungen, die würden sich aus der Behandlung ergeben. Ja, also das heißt, es gibt Behandlung, dann muss ich zum Beispiel das vegetative Nervensystem dämpfen, ja, weil sonst kann ich gar nichts machen. Wenn jemand zu übersteuert ist, zu aktiv ist, dann versuche ich bestimmte Sachen zu machen, um das vegetative Nervensystem zu beruhigen. Das hat natürlich manchmal den Effekt, dass man müde wird, dass auch dann Erschöpfung rauskommt oder manchmal auch Kopfschmerz entsteht. Das sollte aber eigentlich alles innerhalb vom ersten, zweiten Tag vorbei sein. So, das wären so die typischen Nebenwirkungen. Sonst gut angewandte Osteopathie hat gar nicht so viel Nebenwirkung, so in dem Sinn. Risiken würde ich sagen, ja, wenn es nicht abgeklärt ist, ob es nicht irgendwelche, ich sag mal, geweblichen Schäden gibt. Ja, das ist aus meiner Sicht das größte Risiko. Wir arbeiten ja mit dem Gewebe, ja, und es muss halt klar sein, dass das Gewebe nicht beschädigt ist. Das heißt, wenn ich jetzt annehme, es gibt einen Bruch oder irgendwie was im Gelenk, was nicht mehr normal ist, irgendwie, dass es einen Einbruch im Gelenk gibt, dann darf ich da gar nicht mechanisch rangehen. Das verschlimmert alles nur. Also ich muss wirklich wissen, dass das Gewebe okay ist. Und das kann ich natürlich selber nicht immer 100% sagen. Deswegen brauchen wir die angrenzenden Felder. Also ich schicke Patienten auch immer wieder mal zum Röntgen oder zur Untersuchung vom Nephrologen beim Rücken. Ja, Nierenbeschwerden können auch Rückenbeschwerden machen. Also ich muss schon, und das ist ja ein Teil der Ausbildung, abklären können, ob das Gewebe, was ich behandeln will, auch wirklich gesund genug ist. Also praktisch keine Verletzung hat. Das ist das Hauptproblem in der Osteopathie.
Was sind gute Bedingungen für erfolgreiche Behandlung?
Solange Menschen noch die Fähigkeit haben zu heilen, das heißt noch aktiv sind, das Gewebe noch reaktiv ist, ja, also eine gewisse Vitalität da ist, das ist eine sehr gute Bedingung. Und die Menschen natürlich auch sozusagen selber aktiv sein wollen, weil die Osteopathie ist immer der erste Schritt und der zweite ist ja dann, dass man es im Alltag umsetzen kann. Also eine gewisse Vitalität und das zweite ist eine Bereitschaft, dann natürlich auch in den Heilungsprozess aktiv mit einzusteigen. Das ist das andere der Osteopathie. Wir sind Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ganz wichtig.
Was ist, was kann und kann Osteopathie auch nicht? Darüber haben wir gesprochen mit Peter Levin in Hamburg. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Strauß.
Sie hören den Kontrafunk, die Sendung Mensch und Medizin, jetzt mit dem aktuellen Nachrichtenüberblick mit Corinna Ziegerli.
In Deutschland hat sich die Zahl der Hautkrebsfälle innerhalb von 20 Jahren beinahe verdoppelt. Das geht aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes, des Statis, hervor. Demnach wurden 2024 mehr als 120.000 Menschen wegen Hautkrebs im Krankenhaus behandelt. Das entspricht knapp 95% mehr als 2004. Hauptursache für die Zunahme sind Behandlungsfälle aufgrund hellen Hautkrebses, die sich in besagtem Zeitraum mehr als verdoppelt haben, von rund 43.000 Fällen auf 94.000. Diese Form von Hautkrebs wird vermutlich durch Sonnenlicht mit ausgelöst. Der Anteil der Hautkrebsbehandlungen an allen Krebsbehandlungen hat sich in dieser Zeit ebenfalls mehr als verdoppelt, von 4% auf mehr als 8%. Außerdem starben 2024 rund 65% mehr Menschen an Hautkrebs als im Jahr 2004, während die Zahl der Todesfälle aufgrund von Krebserkrankungen insgesamt um rund 10% gestiegen ist. Hautkrebs trifft wie die meisten Krebserkrankungen vor allem betagte Menschen. Mehr als die Hälfte der 2024 an Hautkrebs Verstorbenen waren 80 Jahre oder älter. Künstliche Intelligenz kann im Verwaltungsapparat von Kliniken bisher kaum sinnvoll unterstützen. Sogenannte Large Language Models, LLMs wie ChatGPT, scheitern bereits an einfachsten Aufgaben wie dem Zählen von Patienten. Das berichten US-Forscher im Fachblatt PLOS Digital Health, nachdem sie 9 solcher KI-Modelle anhand realer Daten aus Notaufnahmen getestet haben. Auf Basis von 50.000 Datensätzen erstellten die Forscher unterschiedlich komplexe Tabellen, an denen sie die Leistungsfähigkeit der LLMs testeten. Selbst das leistungsstärkste Modell erreichte bei den simpelsten Tabellen lediglich eine Genauigkeit von 95%. Die Ergebnisse verschlechterten sich zudem massiv mit wachsender Tabellengröße. Bei komplexeren Tabellen sank der Wert auf 60%. Die Performance stieg erst deutlich an, als die KI-Modelle mit einem in der Programmiersprache Python verfassten Code instruiert wurden, die gestellte Datenbankabfrage also quasi übersetzt wurde. Dann ließen sich beinahe perfekte Ergebnisse mit nur noch minimalen Ungenauigkeiten erzielen. Die vom Deutschen Bundeskabinett beschlossene Teilkrankschreibung als Teil des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes wird in der Praxis nicht funktionieren. Das sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, Stefan Hofmeister, und kritisiert den mit der Neuerung verbundenen Aufwand für die Praxen. Als Grundlage einer Entscheidung für eine Teilarbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Falle einer regulären Krankschreibung müsste sich der behandelnde Arzt beim Arbeitgeber seines Patienten über die Arbeitsbedingungen vor Ort erkundigen. So will es der Vorschlag, was laut Hofmeister aber weder leistbar noch angemessen ist. Das Spargesetz sieht erstmals eine abgestufte Teilarbeitsunfähigkeit vor. Wer voraussichtlich länger als 4 Wochen arbeitsunfähig sein wird, kann demzufolge freiwillig bis zu 25, 50 oder 75% weiterarbeiten, sofern Arzt und Arbeitgeber zustimmen. Die Neuerung lässt jedoch zahlreiche Fragen offen und bedeutet deutlich höheren bürokratischen Aufwand für die Praxen, wie der KBV bereits Ende April in einer Stellungnahme kritisiert hatte. Eine personalisierte, als MOD-RNA-Impfung bezeichnete Behandlung gegen schwarzen Hautkrebs ist vermutlich deutlich weniger wirksam als angepriesen. Das berichtet das Internetmagazin Transition News unter Berufung auf Daten, die auf dem Kongress der American Society of Clinical Oncology in Chicago präsentiert wurden. Demnach hält die Methode, die seitens der Studienautoren als Meilenstein bezeichnet wird, einer näheren Betrachtung kaum stand. Die Datenlage erweist sich bei genauerer Analyse als eher dünn. Zum einen umfasste die Studie nur 157 Patienten mit weit fortgeschrittenem Krebs. Zudem wussten sowohl die behandelnden Ärzte als auch die Studienteilnehmer, ob diese die MOD-RNA-Therapie erhielten oder nicht. Zum anderen ergab sich im Gesamtüberleben, also dem entscheidenden Endpunkt, kein statistisch eindeutiges Ergebnis zugunsten der Behandlung. Robuste Daten aus großen verblindeten Studien mit harten Endpunkten wie Gesamtüberleben und Lebensqualität fehlen, kritisiert der Bericht in Transition News zusammenfassend.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Corinna Ziegerli. Sie hören Mensch und Medizin im Kontrafunk. Und heute beantworten wir wieder einmal Ihre Hörerfragen, also Ihre Fragen zu Themen, die für alle Zuhörer interessant und relevant sein können. Antworten gibt es auch heute wieder von meinem Kollegen Henrik Ulrich. Er ist Radiologe, medizinischer Berater der Mensch und Medizin Redaktion. Und jetzt hier. Hallo Henrik.
Hallo, ich grüße dich, Helena.
So, also wir haben einige Fragen. Fangen wir mit der ersten an, die betrifft das menschliche Immunsystem. Da fragt ein Hörer, wie gut ist denn das aktuelle Wissen darum bei Medizinern ausgeprägt und inwieweit wird das dann auch umgesetzt in der Praxis?
Die Frage ist wirklich sehr, sehr kompliziert zu beantworten, einfach aus dem Grund, weil ja auch die Medizin extrem hoch spezialisiert sich heutzutage präsentiert. Das heißt, unter dem Dach der Medizin sind ja enorm viele Fachgebiete vereinigt. Und es ist längst nicht mehr so, dass ein Arzt, der an einem Fachgebiet von mir aus in der Chirurgie oder Orthopädie tätig ist, die Details und das neueste Wissen der Immunologie oder der Kardiologie wirklich beherrscht. Deswegen kann man vielleicht so sagen, im Gesamtgebäude der Medizin sind durchaus die modernen Erkenntnisse der Immunologie zu Hause, aber sie werden natürlich nicht von der Breite der Ärzteschaft wirklich vollumfänglich verfügbar sein und auch anwendbar sein. Auf der anderen Seite sollte man schon auch von Ärzten erwarten, dass sie eine gewisse Grundausstattung an Wissen auch über die Immunologie besitzen. Und da war ich ihm doch sehr, sehr enttäuscht, wenn ich gesehen habe, was in den Jahren 2020 bis 2024 gelaufen ist und wie viele Ärzte da auch sich von den Grundlagen der Immunologie ein Stück verabschiedet haben, als sie in dem Zug der Corona-Maßnahmen einfach mitgefahren sind und die Dinge so empfohlen haben. Insgesamt können wir sagen, dass der Blick auf die Immunologie wirklich sehr, sehr weit geworden ist und wir Immunologie wirklich als ein riesiges System innerhalb unseres Organismus begreifen. Ein System, was selber aus verschiedenen Komponenten besteht oder durch verschiedene Komponenten bestimmt und auch dirigiert wird. Da haben wir zelluläre Anteile, da haben wir hormonelle Anteile, da gibt es Anteile des Immunsystems, die sehr spezifisch reagieren und andere eher unspezifisch. Da gibt es eine Art vererbtes Immunsystem und ein anderer Teil, der sich anpassen kann, sogenannt adaptiv. Und auch Anteile des Immunsystems sind zum Teil in bestimmten Organen lokalisiert, vielleicht in der Milz oder auch in der Leber, im Knochenmark und im Blut. Auf der anderen Seite ist auch viel Immunsystem auf den Schleimhäuten zu Hause. Also man sieht, das ist ein riesiges Netzwerk unterschiedlicher funktionaler anatomischer und histologischer Elemente, die da miteinander wirken. Und diese ganzen Elemente selber arbeiten nicht isoliert vom übrigen Organismus, sondern haben auch Rückkopplungen, Wechselwirkungen mit anderen Systemen, zum Beispiel mit dem neuralen System, also mit unserem Nervensystem, mit dem vegetativen und auch dem willkürlichen Nervensystem. Das merken wir eben, wenn wir sehr angespannt sind, sehr viel Stress haben, dass dann auch die Immunabwehr durchaus in den Keller gehen kann. Unser Immunsystem hat starke Vernetzungen auch zu dem Mikrobiom, was wir auch in dieser Sendung schon mehrfach angesprochen haben. Also die Gesamtheit von Mikroorganismen, die unseren Körper auf den verschiedenen Schleimhäuten auch besiedeln. Also das ist mehr und mehr auch zu einem klaren Wissensfundus geworden innerhalb der Medizin. Aber das anzuwenden und das auch für eine einzelne Krankheit dann auch so eins zu eins umzusetzen, ist natürlich sehr, sehr schwer, weil ja in einer einfachen, linear gedachten Welt, wo man einfach Ursache und Wirkung miteinander koppelt, mit einer Tablette vielleicht ein Problem beseitigen kann, wenn man systemorientiert argumentiert und denkt, eben die Lösung mancher Probleme, die auch mit dem Immunsystem zusammenhängen, nicht so einfach sind und sehr herausfordernd sind.
Also wäre es durchaus legitim, wenn ich einfach auch meinen Arzt dann mal frage, wie gut kennen Sie sich eigentlich aus?
Vielleicht kann man das in einer Form bringen, die den nicht sehr ärgert. Das ist ja bei Ärzten manchmal so ein bisschen ein Problem, wenn sie angesprochen werden auf ihr Nichtwissen, dass sie dann nicht so gut drauf reagieren. Aber ich denke, wenn man ehrlich ist zu sich selbst, weiß man ganz genau, dass man als Arzt nur ein kleines Stück überschaut und dann auch die Möglichkeit hat, durchaus mal den Kollegen zu fragen oder da zu bestimmten Dingen auch mal nachzulesen. Das, denke ich, steht uns auch gut an, wenn wir mal den Patienten auch bekennen, dass wir nicht alles wissen und vielleicht hier und da Zeit brauchen, um uns in bestimmte Sachen einzulesen.
Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die bezieht sich auf Impfungen ohne Einwilligung. Das klingt schon gruselig. Ein Hörer möchte wissen, ob das stimmt, dass man in Krankenhäusern gegen seinen Willen oder ohne das eigene Wissen geimpft werden kann. Und ich ergänze das gleich mal. Gibt es noch Zusatzfragen? Was ist von den Bezeichnungen Biologica, Biogenics zu halten? Sind das verschlüsselte Begriffe für etwaige heimliche Verabreichung von mRNA-Impfstoffen?
Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Biologica ist ein Sammelbegriff oder ein kategorialer Begriff, der steht als Oberbegriff für Medikamente, die biologisch oder biotechnologisch hergestellt worden sind. Darunter fallen Impfstoffe, darunter fallen Produkte aus der Gentherapie, monoklonale Antikörper, Vollblut- oder Blutplasma, Stammzellen, Wachstumsfaktoren, Allergene und oder Hormonersatztherapeutika. Also das ist ein riesiger Komplex von Medikamenten, von Arzneistoffen, die auf eine biologische oder biotechnologische Art und Weise hergestellt worden sind. Und es ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, und ich habe da auch noch mal ein Stück hinter die Vorhänge geschaut, eigentlich unmöglich, dass so etwas geschieht, dass Patienten ohne Wissen und gegen ihren Willen mit Impfstoffen im Krankenhaus versorgt werden, vielleicht auch unter dem Label Biologica. Das ist eigentlich nicht möglich, weil wir von der rechtlichen Seite es ja so haben, dass wir, wenn wir eine Einwilligung geben für eine Therapie, für eine medikamentöse Behandlung, dann auch konkret das Arzneimittel genannt werden muss, mit seinen Wirkungen, mit seinen Nebenwirkungen. Und man kann sozusagen nicht über einen Oberbegriff sozusagen aufklären und sagen, also ich stimme zu, dass ich mit Biologica behandelt werde. Das geht nicht in Deutschland, in Österreich nicht und auch in der Schweiz, sondern es muss immer konkret auch genannt werden, um was es sich bei dem jeweiligen Medikament handelt. Und diese Frage der heimlichen Applikation von Impfstoffen, das muss man ja dann auch irgendwie dokumentieren. Wie will man das in einem Impfausweis unterbringen, ohne dass es auffällt? Wie will es der Staat sozusagen kontrollieren, wenn es geheim sein soll? Oder wie soll man es den Kassen gegenüber abrechnen, wenn man sowas macht? Also für mich ist diese Art, dass man sozusagen heimlich, ohne Zustimmung, ohne Wissen über dem Oberbegriff Biologica etwas erhält, nicht mit unserer Praxis, mit dem, was in den Krankenhäusern läuft, vereinbar. Ich habe mir auch die ganzen Aufklärungsbögen mal dies entsprechend angeschaut, ob es da den Begriff Biologica oder Biogenic gibt. Biologica ist vorhanden und der wird aber dann nur verwandt, um zu sagen, also ein besonderes Medikament, von mir aus ein Blutplasmaanteil, zählt zu den Biologica und würde dann und dann eingesetzt werden. Also diese Frage müssen wir eindeutig mit Nein beantworten. Es gibt also diese heimliche, versteckte Art der Impfapplikation in unseren Kliniken nicht. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt.
Die Skeptiker unter uns lassen das jetzt einfach mal sacken. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Da geht es um die Frage, was ist eigentlich mit dem Hantavirus? Also wir hatten in der Sendung vom 14. Mai zuletzt ausführlich darüber gesprochen und wir haben da von einem Hype gesprochen. Der Hörer möchte jetzt wissen, ist der Hype vorbei?
Ja, der Hype ist vorbei und das merkt man ja auch, dass die Medien diesbezüglich schweigen. Man hat sich jetzt mehr auf das Ebola-Virus konzentriert und das ist ja so das Hauptproblem, was wir ja in der Kommunikation von medizinischen Themen immer wieder haben, dass wir eine mediale Verzerrung der Wirklichkeit immer wieder vorfinden. Das hat ja seinen Höhepunkt in der Corona-Zeit bekommen. Und hier ist es wieder eindeutig so, dass ein extrem seltener oder selten wirksamer und relevanter Erreger Schlagzeilen macht, weil man vielleicht damit Bilder verbinden kann, weil man damit bestimmte dramatische Verläufe verbinden kann, um etwas anderes damit zu transportieren. Ja, man will Angst erzeugen, man will vielleicht auf bestimmte Möglichkeiten auch der Impfung wieder hinweisen über diesen Weg. Aber das ist leider eben ohne, dass es der Realität entspricht und ohne, dass es wirklich relevant ist für die Mehrheit der Menschheit. Und das hat sich bei dem Hantavirus wirklich tatsächlich so gezeigt. Ich habe mal bei den Behörden nachgeschaut, was da dokumentiert worden ist. Und da ist es tatsächlich so, dass wir in diesem Jahr sehr, sehr wenige Fälle haben. Im RKI kann man sich das anschauen. Da gibt es in diesem Jahr bis Ende Mai 62 Hantavirus-Erkrankungen. Im Vergleichsraum im letzten Jahr waren das 99 und die Hantaviren, die ja bei uns relevant sind, erzeugen ja auf keinen Fall diesen schweren Verlauf, der mit dem Sonderereignis verbunden war auf dem Schiff, was da doch einige Leute betroffen hat und wovon dann auch 3 Todesfälle gemeldet worden sind. Und man muss immer wieder sich deutlich machen, dass leider vielen Medien nicht daran gelegen ist, tatsächliche Probleme aufzuzeigen, die vielleicht relevant sind. Und dann müssten wir viel mehr über Malaria, müssten wir viel mehr über Tuberkulose sprechen oder über Krankenhauskeime, wo ja wirklich weltweit viele, viele Menschen daran sterben pro Jahr an der Tuberkulose. Müssen wir davon ausgehen, dass vielleicht 1 Million Tote zu beklagen sind, bei der Malaria 600.000 weltweit pro Jahr oder an Krankenhauskeimen allein in Deutschland 15.000 bis 45.000 Tote nehmen wir an. Das sind eigentliche Probleme, die man thematisieren müsste, aber das wird gar nicht so sehr hochgegangen, sondern solche Ausnahmesituationen wie eben gerade mit dem Hantavirus oder auf der anderen Seite mit dem Ebola. Das ist leider unsere Zeit und leider auch unsere Medien, die diesbezüglich weit weg sind von der Realität, weit weg von den tatsächlichen Dingen, die uns Menschen eigentlich beschäftigen sollten.
Dann führt uns die nächste Frage nochmal zu Impfungen bzw. zu mRNA-Präparaten. Und die Frage ist, warum haben so viele Menschen ohne Nebenwirkungen diese Injektionen gut vertragen? Weil es gab ja eben auch die anderen Fälle. Und kann man abschätzen, wie viele Menschen vermutlich geschädigt worden sind, wie viele nicht und warum dann eben nicht?
Auch das ist eine hochkomplexe Frage, die man also gar nicht so in der Kürze der Zeit ausreichend und tiefschürfend beantworten kann. Man muss sich vielleicht auch anknüpfend an die Beantwortung der ersten Frage zum Immunsystem deutlich machen, dass diese Präparate, die da appliziert worden sind, auf ganz unterschiedliche Immunsysteme des Einzelnen, des Individuums getroffen sind. Und um diese Frage zu beantworten, warum haben viele nichts oder gar keine Nebenwirkungen gemerkt, muss man sich ganz unterschiedliche Ebenen auch anschauen, die das erklären. Da gibt es zum einen den Patienten selber. Was hat er für ein Immunsystem? Wie alt ist er? Auch das Geschlecht hat eine Rolle gespielt. Dann muss man auf der anderen Seite sich anschauen, was für ein Präparat wurde gespritzt? Was gibt es da für Bestandteile? Da gab es also die Lipo-Nanopartikel, da gab es die mRNA, da gab es das produzierte Spike-Protein. Das sind also 3 unterschiedliche Elemente, die auch von der Wirksamkeit, von der immunologischen Reaktion unterschiedliche Dinge angestoßen haben. Dann müssen wir daran denken, wie wurde injiziert? Wurde direkt in den Muskel injiziert, wurde aspiriert, also angesaugt zuvor Und wenn man das nicht gemacht hat, war ja die Gefahr, dass das auch in das Blutsystem kommen konnte und von da die Verteilung dieses Präparates nicht nur im Muskel, sondern durchaus auch über das Blut in anderen Organen, vor allen Dingen in der Leber, sich absiedeln konnte. Wir wissen heute auch, dass unterschiedliche Gewebetypen unterschiedlich immunologisch auf die Präparate reagieren. Eine neue Studie konnte zeigen, dass wenn das Präparat oder Anteile des Präparates in eine Muskelzelle gekommen sind und dort dann Spike-Proteine produziert haben, die immunologische Wirkung stark war, also verstärkt worden ist, sind aber diese Dinge in die Leber gekommen und die Leberzellen haben das aufgenommen, wissen wir, dass die Abwehrkraft der Leber, ihre immunologische Kompetenz deutlich herabgesunken ist und sie anfälliger war für Infektionen, anfälliger war auch für Tumorbildungen. Das wirft ein ganz neues Licht darauf, die Art und Weise, wie der Einzelne dann reagiert. Es gibt dann noch einen anderen großen Komplex, das ist die Frage, welchen herstellungsspezifische Aspekte haben beigetragen, dass manche mehr oder weniger auf die Präparate reagiert haben. Also, wie viel freie mRNA war tatsächlich in dem Präparat drin? Wie viel Prozent waren tatsächlich in den Lipo-Nanopartikeln eingebunden? Oder wie war die Lagerung? War die Lagerung dieses Präparates so wie vorgeschrieben oder gab es in der Kühlkette Unterbrechungen, sodass diese Lipo-Nanopartikel aufgebrochen sind und die mRNA dort hinausgegangen ist in die Allgemeinflüssigkeit und dann auch ihre Wirksamkeit verloren hat? Wir haben von guten Untersuchungen gehört aus Dänemark, dass es auch starke chargenspezifische Unterschiede gab, also Chargen, die höhere Nebenwirkungsraten hatten, andere Chargen, die keine oder kaum Nebenwirkungsraten hatten. Also du siehst, es gibt dort einen Riesenkomplex unterschiedlicher Fragestellungen und Dinge, die mit dem Präparat verbunden sind, die dann auch bei den Einzelnen entweder gar keine Reaktion oder eine extrem hohe Reaktion an Nebenwirkungen hervorgerufen hat. Und das ist eben auch multifaktoriell und muss dann wirklich immer im Detail genau betrachtet werden, wenn man sich mal eines Patienten diesbezüglich annimmt. Deswegen gibt es eben darauf keine Pauschalantwort. Es ist einfach nur traurig, dass wir all diese Dinge jetzt erst lernen und jetzt auch wissenschaftlich sehr gut erforschen können, nachdem bereits Milliarden Dosen über die Welt verteilt worden sind und jetzt an den Folgen auf ganz unterschiedlicher Ebene, die einzelne Patienten jetzt zu erleiden haben an Nebenwirkungen, begreifen, was da tatsächlich passiert ist und mit den Menschen passiert, mit ihrer Biologie, mit ihrem Immunsystem. Obwohl Marner das im Vorfeld schon vorausgesehen haben und theoretisch ableiten können, sind wir jetzt mehr und mehr in der Lage auch zu verstehen, weswegen diese Unterschiedlichkeit in den Wirkungen vorhanden ist. Und das ist doch insgesamt auch ein wirklich dramatischer und schlimmer Aspekt, den man hier nochmal betonen muss, dass man wirklich die Menschheit zum Experimentierfeld gemacht hat für ein völlig unausgereiftes und für diese Anwendung nicht geeignetes Präparat. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist wirklich auch verbrecherisch zu nennen.
Das lassen wir so stehen. Und ich bedanke mich für Ihre Hörerfragen und ich bedanke mich für deine Antworten. Henrik Ulrich aus unserer Fachredaktion. Danke.
Herzlichen Dank auch für die Fragen.
Das war Mensch und Medizin im Kontrafunk. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie interessante Gesprächspartner für diese Sendung kennen oder vielleicht selber einer sein, dann freuen wir uns über Ihre Nachricht an medizin@kontrafunk.radio. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Weitersagen. Unsere Sendungen gibt es auch als Podcast unter kontrafunk.radio. Ich bin Verena Strauß, alles Gute und bis bald.